Vielen Dank. Hallo, guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr so ein schönes Wetter bestellt habt. Herrlichstes Winterwetter, ne? Weiß nicht, wie ihr seid. Ich bin ja eher so vielleicht der Sonnenmensch. Ich würde jetzt lieber in Italien am Strand liegen und eine Pina Colada schlürfen bei 23 Grad und mir die Gedanken machen, ob ich dann mal ins Meer gehe oder nicht. Aber es gibt auch Leute, die mögen so gern diesen Schnee, deswegen halt nichts mit Karl Valentin, der gesagt hat, ich mag, wenn Winter ist, weil wenn ich es nicht mögen würde, wäre trotzdem Winter. Also. Zweckoptimismus, Halleluja. Ja, das neue Jahr hat begonnen, ihr habt es mitgekriegt. Wahrscheinlich sind noch ein paar Tage, bis wieder Weihnachten kommt. Es geht immer alles irgendwie so schnell, finde ich. Ich war mit meiner Frau jetzt eine Woche so in Urlaub, im Wellnesshotel. Ich habe mal einen alten Prediger gehabt, der hat immer gesagt, wisst ihr, Zeit ist ziemlich relativ. Also er hat eben gesagt, 10 Sekunden auf einer heißen Herdplatte erscheint einem länger als 10 Sekunden in einem Wellnesshotel auf dem Liegestuhl. Ne? Das ist fies, weil eine Woche Wellness geht so schnell rum und zack, schon bin ich wieder in Kulmbach und predige für euch. Halleluja. Ist natürlich auch Wellness. Und das neue Jahr hat begonnen und manchmal ist es ja so, wenn man Predigten vorbereitet, dann nimmt man Bibelabschnitte, die einen Gott zeigt oder die einen ins Herz legt und dann sind die erstmal auszulegen und in die Zeit einzureihen und so weiter. Aber es gibt auch tatsächlich Bibelabschnitte und der heutige ist so einer, der spricht einfach für sich. Und das ist dann fast schon erschreckend, weil der spricht so deutlich für sich, dass es, wie du es gerade gesagt hast, fast schon unbequem ist, weil der so deutlich spricht, ne? Und dann vergleicht man sich mit diesem Bibelabschnitt und dann merkt man, es wird immer deutlicher und die Diskrepanz die Diskrepanz nimmt zu und dann muss man irgendwie anfangen, damit umzugehen, mit dieser Diskrepanz zwischen dem, was da dann gleich steht und zwischen dem, wie wir das vielleicht leben. Und dann gibt's ja immer zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, man redet sich die Sachen schön, oder? Also ich mache das zumindest. Ich rede mir dann das alles immer schön. Ich sage, ja, meine Umstände sind halt anders und Gott will vielleicht was anderes ganz von mir und so weiter. Man redet sich das schön und irgendwann merkt man, das Schönreden ist eigentlich nicht das, was Jesus von uns will, ne? Sondern er möchte, dass wir mit den Möglichkeiten und den Talenten und den Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, das auskosten, was er für uns und für ein Leben vorgesehen hat. Deswegen werden wir jetzt in der Bibelstelle, die wir gleich lesen, 10 Punkte sehen, die ein christliches Leben ausmachen können. Und der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man eben jetzt gleich in die Depression verfällt und sagt, diese 10 Punkte, das ist so ein hoher Maßstab. Aber Gott möchte kleine Schritte machen. Wisst ihr, im neuen Jahr will er nicht, dass du dir Jahresvorsätze machst. Das funktioniert sowieso nicht, ein Jahresvorsatz. Sondern Gott geht mit uns Schritt für Schritt. Und auch Psychologen haben mittlerweile erkannt, ey, macht euch ein Tagesziel. Überlegt euch, was ihr vielleicht nach dieser Predigt heute Nachmittag umsetzen könnt. Und wenn ihr morgen früh aufwacht, sagt ihr, ich setze das gleich heute nochmal um. Und ein Tag, der ist überschaubar, oder? Während wenn man gleich sagt, ich will in diesem Jahr die Welt einreißen und alles verändern, dann scheitern oft unsere Vorsätze. Und Gott geht eben mit uns genau in dieser Form um. Er lässt uns Punkte in unserem Leben zu, die wir dann wirklich auch erfolgreich umsetzen können. Ja, das wollen wir jetzt mal tun mit dieser Bibelstelle aus Hebräer 13, 1 bis 17. Die lesen wir jetzt mal gemeinsam. Die geschwisterliche Liebe möge euch bleiben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis, und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Denn Menschen, die in sexueller Unmoral und fortwährendem Ehebruch leben, wird Gott richten. Lasst nicht Geldgier euer Leben bestimmen, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals verlasse ich dich. Deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei, Nun fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir schon tun? Denkt an die, die euch damals geführt haben und das Wort zu euch brachten. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist, und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Das habe ich jetzt fett gedruckt. Jesus Christus ist ja immer dasselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen, denn durch die Gnade Gottes wird das Herz im Glauben fest. Nicht durch das Befolgen von Speisegeboten. Die haben noch niemand wirklich Nutzen gebracht. Auch wenn alle Zeitungen am Jahresanfang voll diesen Unsinn sind. Ne? Meistens kaufst du dir jetzt ein Illustrator und du siehst irgendeine Frau, die sich ein Maßband um den Bauch spannt und dann kriegst du schon wieder schlechtes Gewissen, weil dein Körperumfang vielleicht zu groß ist. Also Speisegeboten, die haben noch nie wirklich Nutzen gebracht. So wollen wir durch Jesus Christus jederzeit ein Dankopfer bringen, denn mit dem Lob aus unserem Mund bekennen wir uns zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Hört auf die Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen, und sie werden Gott einmal Rechenschaft darüber geben. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Das ist doch eine geniale Anforderungsliste, oder? Da haut's einem ein Argument nach dem anderen um die Ohren. Und ich habe eben, was ich fett gedruckt habe, so sehe ich als so wichtig an, dass der Schreiber des Hebräerbriefs das in die Mitte dieser Passage eingebaut hat, wo es einfach heißt, Jesus ist aber dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wisst ihr, er bindet im Prinzip diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Anforderungen an ein christliches Leben, bindet er an Jesus Christus fest und beruhigt uns damit, dass er sagt, aber merkt euch eins, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Jesus hat dich gestern schon geliebt, als du vielleicht noch keins dieser Anforderungen erfüllen konntest, keine dieser Anforderungen erfüllen konntest, hat er dich schon geliebt. Und er liebt dich auch heute noch, und selbst wenn du merkst, du stößt irgendwo an die Grenzen, er ist dasselbe gestern, heute, und er bleibt in Ewigkeit dasselbe. Er hat dich ausgewählt zu dieser Zeit, an diesem Ort, mit diesen deinen Fähigkeiten zu dienen. Nicht Mose, nicht David, nicht Josua, nicht wer weiß wer, sondern du. Jesus ist sicher nicht Mose und nicht David und nicht sonst irgendein Held aus der Bibel wäre der Beste für diese Zeit, für diese Gemeinde gewesen, sondern du. Wow. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dann gibt uns die Bibel genau diese Möglichkeiten, die wir jetzt einfach mal anschauen. Und ihr dürft euch jetzt mal mit diesen Sachen hier vergleichen und euch von Gott eines dieser Dinge zeigen lassen, wo ihr sagt, hey, Jesus, da möchte ich mit dir gemeinsam einen Schritt weiterkommen. Okay? Einen Schritt weiterkommen. Nicht um niedergedrückt zu sein, sondern wirklich um einen Schritt weiterzukommen. Geschwisterliche Liebe. Nun, geschwisterliche Liebe steht ganz am Anfang dieser Anforderungsliste, weil es schwierig ist, geschwisterliche Liebe auszuüben. Du bist vielleicht schon ein paar Schritte weiter, wie ich, und sagst, ist doch gar nicht schwierig. Ich finde das schon schwierig. Also ich habe beispielsweise einen Bruder, der ist 1 Jahr, 2 Monate und 2 Tage jünger wie ich. Und meine Eltern haben mir immer gesagt, wenn wir uns näher gekommen sind, das ist doch dein Bruder. Ich habe gesagt, ich könnte ihn zum Mond schießen, aber es ist doch dein Bruder. Kennt ihr das? Aber es ist doch dein Bruder. Das heißt, liebe deinen Bruder. Also man liebt sich einfach, wenn man Geschwister ist. Ich bin auch viel als Ingenieur unterwegs im Straßenbau. Und im Straßenbau müssen wir oft viele Grundstücke kaufen. Grundstücke kaufen. Im Worst Case enteignen. Und das Allerschönste ist, Wenn die Mama gestorben ist und der Papa gestorben ist und es bleiben 3, 4 Geschwister übrig und die erben ein Grundstück als Erbengemeinschaft. Wow, die geschwisterliche Liebe, die man da so erlebt, so, das ist total klasse. Der eine will verkaufen, der andere sagt, nee, der Papa hat sich da die Hände blutig gearbeitet. Und dann geht es halt so zu. Und Geschwister, die vorher ein Herz und eine Seele waren, echt nachweislich, schenken sich nicht mal mehr was zu Weihnachten ab diesem Zeitpunkt. Und da denke ich mir, Mensch, die geschwisterliche Liebe ist doch eine Herausforderung, ne? Und jetzt will Gott, dass wir als Geschwister, schaut euch mal um, also nicht nur jetzt hier die Zeit in Kulmbach miteinander verbringen und du denkst jetzt vielleicht über den Bruder X oder die Schwester Y und sagst, na, das dunkle Kapitel wird sich vielleicht irgendwann mal erledigen. Das sagt Jesus, nee, nee. Wir verbringen die Ewigkeit miteinander. Hallo. Ihr kriegt mich nicht mehr los. Und deswegen ist es gut für euch, wenn ihr anfangt, mich zu lieben. Dann lebt sich's leichter. Ja, ich überspitze das ganz bewusst so, Leute. Geschwisterliche Liebe ist eine Anforderung, die Jesus an uns stellt. Weil er sagt, die Leute, die Menschen werden euch daran erkennen, dass ihr biblische Weisheiten von euch gebt. Die Leute werden euch daran erkennen, dass ihr es so gut lobpreisen könnt. Das sagt er aber alles nicht. Er sagt, die Leute werden daran erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid, weil sie die Liebe unter euch sehen. Ja, geschwisterliche Liebe ist das Aushängeschild der Gemeinde Christi. Und gebt mir doch bitte recht, es ist schwierig, oder? Jeden zu lieben. Oder geht's nur mir so? Manchmal möchte ich auch sagen, ich segne die Leute lieber von hinten als von vorne. Und es ist oft herausfordernd. Aber es soll so sein, dass Jesus uns verändert. Und jetzt sind wir eben genau an dem Punkt. Wenn du kämpfst mit der geschwisterlichen Liebe, wenn du kämpfst mit einer Schwester und einem Bruder, mach diesen Schritt und fang an, diese Schwester, diesen Bruder zu segnen. Oft sind es Hintergründe, warum jemand nicht so liebenswert ist, weil er auch gewisse Hintergründe hat, familiäre Hintergründe, große Herausforderungen in der Familie oder in seinem Beruf und überall, die wir vielleicht gar nicht sehen. Und wir nur eine Momentaufnahme am Sonntag haben. Und deswegen heißt es für uns, wir sind liebevoll, barmherzig mit allen Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen. Wisst ihr, was mir in meinen 30 Jahren, wo ich mit Jesus jetzt fast schon gehe, auffällt? Leute, die ungläubig sind und endlich mal in die Gemeinde kommen, die werden umschwirrt teilweise wie der Honig von den Bienen. Und sobald sie Mitglied sind in der Gemeinde und sind getauft, dann kehrt sich das plötzlich um und dann behandelt man die Leute wie Mobiliar, das halt einfach zur Gemeinde gehört und das sich gefälligst so zu verhalten hat, wie es der Gemeinde gefällt, oder? Also ihr merkt, ich überspitze das bewusst etwas. Aber wir sollen nicht nur die lieben, die Jesus noch nicht kennen, sondern wir sollen vor allem die lieben, die Jesus kennen. Die geschwisterliche Liebe unter euch soll groß sein. Jesus und der Heilige Geist schenkt uns das. Er lässt uns ganz besonders, die ganz Besonderen ganz besonders lieben. Also er lässt uns ganz besonders, die ganz Besonderen ganz besonders lieben, oder? Jesus, ich möchte ab heute ganz besonders die Besonderen ganz besonders lieben. Ist das ein guter Wahlspruch? Okay, vielleicht ist das für dich keine Herausforderung oder kein Wunsch, den du heute beginnst umzusetzen. Vielleicht das hier, das ist doch was Schönes, die Gastfreundschaft. Also es ist ja tatsächlich so, es muss erkennbar sein, dass wir gastfreundlich sind. Ich habe das auch schon, als ich in Sonnefeld diese Predigt predigen durfte, habe ich das schon gesagt, das ist eine meiner Schwachpunkte. Gastfreundschaft ist eine meiner Schwachpunkte. Also ich komme gern als Gast, das kriege ich super hin. Und wenn jemand zu mir kommt, bin ich sogar echt gastfreundlich. Das Problem ist nur, ich lade immer nie jemand ein. Und dann denke ich mir, ich müsste mal anfangen, jemanden einzuladen. Aber da ist in mir irgendwie so ein Widerstand. Da denke ich mir, dann kommen die in die Wohnung und dann musst du alles vorbereiten. Und dann. Dabei ist das echt schön. Macht eigentlich total Spaß. Ne? Also die Gastfreundschaft ist doch was Geniales. Und wenn du eine Gabe hast, gastfreundlich zu sein, dann lade ein. Also ich komme auf jeden Fall. Und dann gibt es Leute, die sind so gastfreundlich, da kommst du hin, da ist jedes Detail auf dem Tisch auf Liebe ausgerichtet. Kennt ihr das? Bei mir ist das alles ganz pragmatisch. Gabel, Messer, Teller und los geht's. Aber dann kommst du zu Menschen, die sind so gastfreundlich. Da ist jedes Serviette, passt, da ist nicht dein Herzchen auf dem Teller. Da brennt eine schöne Kerze und du kommst rein und alles ist schon so wohlig warm. Ist das nicht eine geniale Gabe? Wisst ihr, Leute, diese Bibelstelle, die begeistert mich deswegen so, weil sie einfach ins ganz reale Leben hineinspricht. Ich komme heute nicht mit hohen Worten, sagt mal die Bibel an einer anderen Stelle, sondern mit den ganz einfachen pragmatischen Dingen. Christsein kann so schön pragmatisch sein. Und alles das, was wir da umsetzen, kommt im Prinzip zu uns zurück. Also wenn wir gastfreundlich sind, dann werden auch andere Leute gastfreundlich, weil sie daraus was lernen und es entsteht so ein Segenskreis. Das Gegenteil ist ja der Teufelskreis, aber wir können durch unsere Hingabe einen Segenskreis in Gang setzen. Also das steigert sich, die geschwisterliche Liebe steigert sich und die Gastfreundschaft, sie steigert sich und sie greift um sich in der ganzen Gemeinde und alle lieben sich und alle sind gastfreundlich und die Menschen von außen schauen sich das an und denken, Mensch, das ist ja in der heutigen Zeit faszinierend. Das muss eine Sekte sein. Oder? Völlig anders wie das reale Leben. Gastfreundschaft. Denkt an die Gefangenen. Wenn jemand dieses hört jetzt, das denkt an die Gefangenen. Vielleicht sitzt hier eine Frau oder ein Mann, den Gott für die Gefängnisarbeit beruft. Ich habe vor 3-4 Wochen auf Radio 1, war am Sonntag von der evangelischen Redaktion, haben die einen Gefängnispfarrer interviewt, länger interviewt, der auch hier in der Region in die Gefängnisse geht. Und das hat mich sehr bewegt, was der gesprochen hat. Also ich weiß, vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, wenn du das Wort Gefangene hörst, naja, den Bürschchen gehört's ja nicht anders, ne? Das sind ja alle so Kriminelle. Aber wisst ihr, Jesus denkt bei dieser Bibelstelle nicht nur an die Gefangenen, die kriminell im Gefängnis sitzen, vielleicht aus deiner Meinung zu Recht, sondern auch an ganz, ganz, ganz viele Geschwister in der Welt, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis sitzen. Und wir können uns das teilweise hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen wegen ihres Glaubens im Gefängnis sitzen oder festgesetzt werden, ihre Freiheit verlieren. Und wisst ihr, denkt an die Gefangenen und wenn wir das nochmal in Erinnerung rufen, was die Bibelstelle sagt, denke so an die Gefangenen, als wärst du selbst ein Mitgefangener. Das heißt, mach dich eins mit ihren Gedanken. Bete für sie. Du wirst jetzt vielleicht denken, naja, zum Gefängnis habe ich eigentlich keine Zeit, da jetzt auch noch reinzugehen. Aber dieser Gefängnispfarrer, der hat gesagt, wisst ihr, es ist teilweise für diese gefangenen Menschen der einzige Ausweg, wenn er mal ins Gefängnis kommt oder eine Andacht hält. Mag sein, dass die einfach nur deshalb zur Andacht kommen, damit sie mal aus ihrem Abschluss rauskommen, aus ihrer Zelle und da mal andere Leute sehen und dann die Lieder auch mitsingen. Aber das ist genau das Entscheidende. Jesus möchte, dass wir an die Gefangenen denken. Und vielleicht ist jemand hier, der sich für die Gefängnisarbeit berufen fühlt. Wir müssen an diese Menschen denken, aber mindestens sollten wir an sie denken im Gebet und uns von Gott auch teilweise zeigen lassen, was es wirklich heißen würde, wenn du hier in Deutschland wegen deines Glaubens, weil du in die Freie Christengemeinde oder in Jesus Live Gemeinde hier in Kulmbach gehst, bedrängt wirst. Wenn morgen dein Arbeitgeber zu dir sagt, liebe X, liebe Frau Y, wir haben mitgekriegt, sie gehen da in so eine zweifelhafte religiöse Gemeinschaft, also wir können das Arbeitsverhältnis mit ihnen nicht mehr länger aufrechterhalten. Es tut uns leid, ne? Und dieses Mitdenken, das geht uns in Deutschland natürlich oft verloren, weil wir halt schon immer noch privilegiert sind. Und die Hauptprobleme, auch heute Morgen, als ich die Zeitung aufgeschlagen habe, wisst ihr, die Hauptprobleme, die Deutschland hat, sind immer dieselben, oder? Zu hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie und zu wenig Wirtschaftswachstum. Und dann liest du seit Wochen die Zeitungen und immer steht drin, zu hohe Strompreise, zu viel Bürokratie, zu wenig Wirtschaftswachstum. Das sind unsere Probleme. Und andere Menschen, die das hören, die vielleicht im Gefängnis sitzen wegen ihres Glaubens, die können sich sowas überhaupt nicht vorstellen, dass hohe Energiepreise überhaupt ein Problem sind, weil die wären schon zufrieden, wenn sie überhaupt Energie hätten. Ne? Also, denkt an die Gefangenen, seid gastfreundlich, übt geschwisterliche Liebe aus. Wird's schon unbequem? Bisschen jetzt? Weiß nicht. Ich predige alles weiter. Haltet die Ehe in Ehren. Die Ehe in Ehren zu halten, das hat eine mehrfache Bedeutung, Leute. Erstens, ehre deine Ehefrau und ehre deinen Ehemann. Also in der Ehe. In der Ehe ehrst du deinen Partner und deine Partnerin. Ehren heißt, du entehrst durch dein Gebaren, durch deine Worte, durch deine Werke, entehrst du deine Partnerin und deinen Partner. Leute, es passiert in der Ehe. Ich muss wieder von mir reden, bei mir, bei dir vielleicht schon nicht. Bitte nimm es nicht persönlich, wenn du schon viele Schritte weiter bist als ich. Wir kriegen es schon manchmal noch fertig, entehrend miteinander zu reden, zu streiten, uns zu verhalten. Und dann muss man hinterher das wieder ausbügeln, ne? Ja. Ehre. Da heißt es beispielsweise, es kann nicht sein, wenn du verheiratet bist, dass dir irgendjemand, der außerhalb deiner Ehe steht, dir näher steht als dein Ehepartner. Und das erleben wir auch in der Eheberatung immer wieder. Da hat die Frau eine Beraterin, die natürlich viel mehr weiß als der Ehemann. Und der Ehemann, der hat seinen Stammtischkollegen, der mehr weiß als die Ehefrau. Und ich habe das schon so oft erlebt. Da ist in der Ehe momentan gerade eine Schieflage und die Freundin der Frau lässt sich gerade von ihrem Mann scheiden. Was wird die für einen Rat geben? Das lässt du die doch nicht mehr länger beten, oder? Lass dich auch scheiden. Und diese Beraterinnen von außen, Leute, das entehrt im Prinzip eure Ehe. Und da ist es immer wieder dran, dafür zu kämpfen. Und wenn die Liebe in der Ehe, die emotionale Liebe momentan am Boden ist, dann fang an, wie bei der geschwisterlichen Liebe, dich dazu entscheiden, deinen Ehepartner, deinen Mann, deine Frau wieder zu lieben. Ja, ich weiß, es gab mal so einen Rat eines Ehepsychologen, der hat gesagt, wenn du dann nachts aufwachst und dann sagst du immer wieder zu deiner Frau, auch wenn sie dich nicht hört, ich liebe dich, liebe dich, liebe dich. Und Gott hat uns tatsächlich einen Mechanismus gegeben, dass er mit seinem Heiligen Geist unseren Entscheidungen nachfolgt. Aber wenn du dich nicht entscheidest, deinen Partner ehren zu wollen und lieben zu wollen, wird der Heilige Geist dich auch nicht mit irgendwelcher übermäßigen Gewalt dazu zwingen. Deine Entscheidung steht am Anfang. Halte die Ehe in Ehren. Der zweite Aspekt ist, dass du dich auch nicht vergreifst, wenn du außerhalb einer Ehe stehst und genau dieser Berater oder diese Beraterin bist, die eine Ehe eher auseinanderbringt als zusammenbringt. Geschweige denn, dass du dich an einen verheirateten Frau oder an einen verheirateten Mann dran machst. Ja, das gehört auch dazu. Gott wird den nicht ungestraft lassen, der im Prinzip ein Spaltpilz einer Ehe ist. Das ist ein harter Tobak, ne? Aber das ist die Realität, wie es die Bibel uns sagt. Die Ehe ist für Gott eine heilige Institution zwischen Mann und Frau. Daher wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhängen. Und dann heißt es, und die zwei werden ein Leib sein, ein Fleisch. Das ist eine geistliche, heilige Verbindung, die Gott gesetzt hat und die ist in Ehren zu halten. Innerhalb der Ehe und auch außerhalb der Ehe. Also, wenn du ein Berater, eine Beraterin für eine Ehe bist, dann muss die Beratung immer in die Richtung gehen, dass die Ehe erhalten bleibt, die Ehe weitergeht, erneuert wird und so weiter. Tja, mancher sagt vielleicht leichter gesagt als getan, ne? Und deswegen habe ich das am Anfang von der Predigt ja auch gesagt. Wir werden definitiv nicht alle Punkte hier auf der Erde schon halten können. Sonst wäre schon der Himmel auf Erden. Ne? Genügsamkeit, Leute. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. das ist in Deutschland wirklich war eine große Herausforderung, denn du musst ja im Prinzip immer mehr haben, oder? Als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich auch andere Bestrebungen, was das Finanzielle und so weiter angeht. Bitte vergleicht euch jetzt nicht mit mir und denkt nicht, alles, was der Lieb macht, ist richtig und gilt auch für mich. Ich erzähle jetzt einfach nur aus meinem Leben. Und ich wollte auch immer möglichst schnell, möglichst viel Geld machen, möglichst reich werden, Haus mit Swimmingpool und allem drum und dran. Bis ich mich bekehrt hatte. Als ich mich bekehrt hatte, war ich immer noch auf dem Trip. Und dann hatte ich einen Berater, der mich in den Glauben hineingeführt hat. Und der sprach einmal prophetisch zu mir. Du wirst im Reich Gottes dienen, aber bleibe einfach. Nimm eine einfache Wohnung, fahr ein einfaches Auto, bleibe einfach. Wie schon gesagt, jeder nimmt das jetzt nicht unbedingt für dich. Bei dir kann das ganz anders sein. Bei mir war das so. Und ich habe das angenommen. Und ich bin bis heute, aus meiner Sicht zumindest, einfach geblieben. Ich wollte kein Haus mehr bauen. Ich wollte keinen AMG mehr fahren. Keinen Porsche mehr gewünscht. Ich wollte einfach bleiben. Und irgendwann hat Gott mir das so genial aufgemacht, als ich dann die ganzen Leute sah, die Häuser gebaut hatten. Und er kann heute nicht kommen, weil Rasen gemäht werden muss. Und bei ihm ist gerade das Dach wieder undicht geworden. Und habe ich mir gedacht, Halleluja, ich sperre am Samstag meine Haustür zu. Ich schaue dem Hausmeister zu, wie er draußen den Rasen mäht und fahre ins Schwimmbad. Also übertrieben ausgedrückt. Aber für mich persönlich war das diese Genügsamkeit, die mir heute noch so viel bedeutet. Und das genügsam zu sein, mit dem, was du hast, dankbar zu sein, mit dem, was da ist und nicht wie ein Esel, dem man die Karotte vor die Nase hält, immer irgendwo noch was weiterem nachzustreben. Und ich spreche jetzt da gerade mal die jüngere Generation an. Also wenn man TikTok einschaltet und das ganze Influencertum einschaltet, die haben nur ein Ziel. Die wollen euch sagen, dass ihr nicht gut genug seid. Nur dieses Ziel. Ihr seid noch nicht gut genug, ihr seid noch nicht optimiert. Und dann seht ihr die Influencerinnen und Influencer und die wollen genau das Gegenteil von dem erreichen, dass ihr nicht genügsam seid mit dem, wer ihr seid, wie ihr ausseht, was ihr könnt, was ihr habt, sondern ihr sollt im Prinzip permanent der Meinung sein, ich genüge nicht, ich sehe nicht gut genug aus, ich muss mich optimieren, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Dabei ist es das Allerschönste im Leben. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Man kann da auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, ne? Und sich auf die Couch setzen und sagen, ich begnüge mich mit allem, was ich habe, ne? Das meint Gott damit nicht, dass wir im Prinzip uns in Faulheit ergeben und nur noch auf der Couch rumliegen und das so vor uns hin vegetieren. Aber, dass ihr euch mit dem begnügt, was ihr habt. Wer ihr seid, wie ihr aussieht. Und wenn du eine Besonderheit hast, wenn du in den Spiegel schaust, ne, dann ist es eben nur eine liebenswerte Besonderheit, die Gott dir hat zuteil werden lassen. Und nicht irgendein Makel, den dir irgendein Influencer einreden will. Ich finde euch alle total schön, so wie ihr gemacht seid. Jedes Detail an euch hat Gott als Schöpfer absolut kreiert und geliebt. Und er liebt es jetzt noch. Und wenn er dich anschaut, findet er keinen Makel an dir, wenn du ihn im Herzen hast. Weil wer Jesus im Herzen hat, hat das ewige Leben. Mhm. Genügsamkeit. Denkt an die, die euch damals geführt haben. Das war zwar vorhin so ein Beispiel von jemand, der mich in die Gemeinde hineingeführt hat und mir beispielsweise diese Sicht gegeben hat, was für mein Leben relevant war, hier in einer Genügsamkeit zu sein. Und ich denke an diese Menschen jetzt immer mehr zurück. Und vergesst bitte nicht die Frauen und Männer, die euch in die Gemeinde und in den Glauben hineingebracht haben. Denkt an sie. Sie sind vielleicht auch manchmal nicht so stabil geblieben, wie ihr euch das vielleicht gewünscht hättet. Aber Gott möchte, dass wir sie segnen. Ich segne die Menschen. Ich bin mit einigen heute noch unterwegs, die mir damals so viel gegeben haben, als ich das erste Mal in den Hauskreis gekommen bin, die sich mit mir abgegeben haben, die meine abstrusen weltlichen Ideen ertragen haben, ewig lang. Und die den Kotzbrocken in mir wirklich ertragen haben. Ich kann euch das sagen. Preiset den Herrn, dass ihr mich nicht vorher gekannt habt, Leute. Ich grusele mich manchmal von dem ein oder anderen Satz, den ich selbst in den Hauskreisen von mir gelassen habe, wo ich mir denke, oh Mann, wenn so einer zu mir in den Hauskreis kommen würde. Ne? No. Also ich bin auf dem Weg, ich bin nicht perfekt, gell? Aber ich will damit nur sagen, ich denke an diese Menschen, die mich ertragen haben, die meine abstrusen Ideen ertragen haben, die mit Liebe und Freundlichkeit für mich gebetet haben, die mich weitergeführt haben, dass ich auch im Reich Gottes im Prinzip vorangehen konnte. Das ist eine Mega-Aufgabe, Leute. Und bleibt einfach dran, wenn ihr auch jemand begleitet. Aber wenn euch jemand begleitet hat und euch jemand geführt hat, segnet ihn. Tut ihm Gutes. Schreibt ihm mal einen schönen Brief oder schenkt ihm irgendwas. Sagt danke, wegen dir bin ich heute noch in der Gemeinde. Wegen dir bin ich heute noch da. Ich umarme dich. Ich segne dich. Halleluja. Da kommen wir gleich wieder zu Punkt 1. Da wird die geschwisterliche Liebe wieder stark. Oder lade ihn doch gleich mal ein oder sie zu einem wunderschönen Pizzaessen. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen. Also da wären wir jetzt auch fast wieder beim Influencertum, das ja so gewaltig mittlerweile ist bei uns. Also du kannst ja das Smartphone kaum noch aufmachen, ohne dass du irgendwelche Tipps kriegst, wie es besser sein könnte. Und Jesus selbst sagt in seinen Endzeitreden, in der letzten Zeit werden Jesusse auftreten, da steht wirklich ein Plural, und sie werden Zeichen und Wunder tun. Und wenn ihr das hört, geht nicht hinaus, und um ihnen zu glauben. Und das wird eine Herausforderung. Und die Herausforderung, sagt Jesus, dieser irgendwelchen fremden Lehren, die wird so groß, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würden nicht mal wir, die wir Jesus nachfolgen, selig werden. Das muss man sich mal vorstellen, wie gewaltig im Prinzip sich die Zeiten noch verändern werden. Also, du hast vorhin gebetet für die Eltern und hast gesagt, in dieser schwierigen Zeit, das ist echt, die Zeit ist echt schwierig, ne? Aber es ist noch lange nicht das erreicht, was der Feind Gottes, der Teufel, erreichen will in diesem Land. Die Entkirchlichung ist der erste Schritt in Deutschland. Wisst ihr, mittlerweile sind nicht mal mehr die, also in den 50er Jahren waren 99% aller Deutschen in irgendeiner Kirche. Jetzt sind es gerade noch mal 50%. Vielleicht sagst du, na ja, gut, Kirchen sind selber schuld. Nee, ich denke da völlig anders. Eine Kirche ist besser als keine Kirche, glaube ich ganz besonders und persönlich. Also wenn jemand schön in seinen katholischen Gottesdienst geht, ist es definitiv besser, als wenn er austritt und nirgends mehr hingeht. Überhaupt nicht mehr auch nur ansatzweise unter das Wort kommt. Ja, da kann man drüber streiten, was in der Lehre läuft. Aber zumindest wird auch da das Evangelium gelesen und das Wort ausgeteilt und man hört es zumindest. Und jetzt kommt die Entkirchlichung in Deutschland. Und dann kommt im Prinzip die Multireligiosität in Deutschland. Und mit der Multireligiosität, wo dann im Prinzip alles beliebig ist, hat der Feind freien Eintritt in alle möglichen Lebensszenarien. Das heißt, jeder will dann so leben, wie er meint, leben zu müssen, ja? In Berlin denken halt gerade irgendwelche Leute von der Vulkangrube, es ist ätzend, dass die Leute da Paläste haben und denen drehen wir einfach mal den Strom ab. Hey, das ist denen ihre Meinung. Wir haben da andere Meinungen. Und so wird das alles weitergehen und diese fremden Lehren, die werden immer weiter auf uns einstürmen und immer mehr zur Verwirrung sorgen wollen, damit keine klare Linie mehr ist. Und jetzt haben wir diesen unheimlichen Bonus, Leute. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ein unverrückbarer, fester Pol, den wir haben. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir gar nicht hoch genug schätzen können. Wir müssen uns nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen lassen, wie das so schön heißt. Denn wir haben Jesus Christus, der ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und sein Wort, die Bibel, bleibt ewig. Seine Worte werden nicht vergehen. Jesus sagt, die Welt wird vergehen mit allen ihren Versuchungen. Aber eines wird nicht vergehen. Sein Wort wird nicht vergehen. Und ich weiß, dass das jetzt fast schon ein bisschen imperativ klingt. Lese, 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 Bibel, Bibel, Bibel. Lese, 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 Bibel, Bibel, Bibel. Ich bin mit vielen jungen Menschen unterwegs, ich habe selbst Kinder. Und es scheint wirklich eine Riesenherausforderung zu sein, zu lesen und zu lesen. Lesen, 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 lesen. Bibel lesen, lesen. Bibel aufsaugen mit jedem Wort, das wir lesen und die Bibel kennen. Sichern wir uns ab. Sichern wir uns ab, von Lehren mitgerissen zu werden. Also, pass auf. Wenn du 3 Kapitel am Tag liest, 3 Kapitel, bist du genau in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. Wir wollen es aber nicht übertreiben, oder? Ein Kapitel am Tag, eins, bist du in 3 Jahren durch die ganze Bibel durch. Super, oder? Das schafft man. Das schafft man. Eins. Ein Kapitel. Lass dich nicht mitreißen von fremden Lehren. Nur das Wort Gottes, die Bibel, ist die Wahrheit, die dich dahin bringt, wo du hin willst, in den Himmel. Jesus ist dasselbe, nämlich gestern, heute und er bleibt es auch in Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Und dann dürfen wir durch Gott jederzeit ein Dankopfer bringen. Also hier, wenn wir im Lobpreis singen, Dankbarkeit gehört im Prinzip dazu. Das verbindet sich auch mit der Genügsamkeit, mit dem, was wir haben, uns wirklich zu begnügen und uns nicht kirre machen zu lassen, sondern in unserer Dankbarkeit zu leben. Morgens aufzustehen, danke Herr, dass ich aufstehen kann. Dann habe ich heute Morgen meine Morgenandacht gehalten, danke Herr. Ich war so begeistert, ich habe dann mein Tablet aufgemacht und da war ich so begeistert von der Technik, wo ich gedacht habe, früher war ich bei der Morgenandacht immer gesessen, ein Andachtsbuch, meine Bibel, noch irgendwas. Und jetzt gehe ich überall hin mit dem Tablet, also es hat auch Vorteile und da ist alles drin. 20 Bibelübersetzungen und ich kann, wenn ich mal was nicht verstehe, vielleicht nochmal irgendwo nachfragen, nach einem Lexikon schlagen. Und ich denke mir einfach, Gott schafft eben auch die Möglichkeit in dieser schnelllebigen Zeit, wo so viele fremde Lehren kommen, dass auch wir als Christen die Möglichkeit haben, schneller an Quellen ranzukommen, die wir brauchen, wenn sie denn vom Wort Gottes her autorisiert sind, wenn sie von der Bibel her autorisiert sind. Und diese Dankbarkeit, es wird heute ein Mittagessen geben. Ich bin dankbar dafür. Ich konnte mit dem Auto hierher fahren. Danke, Herr. Die Straßen waren geräumt. Halleluja. Es hat Leute gegeben, die die ganze Nacht gefahren sind und Salz gestreut haben, damit ich heute Morgen hier predigen kann. Danke, Herr, für die Menschen, die das getan haben. Danke für die Menschen, die den Salzstreuer erfunden haben. Den Schild, den Unimog, der da fährt, oder das Auto. Danke, Herr. Es ist einfach genial. Danke, danke. Danke, dass ich heute in einer Gemeinde hier in Kulmbach sein darf. Danke, dass es die Jesus Life Gemeinde in Kulmbach gibt. Danke für die Technik, dass wir hier überhaupt was sehen können. Und wenn du mal beim Danken bist, kommst du gar nicht mehr raus. Ihr kennt den Spruch vielleicht. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Tja. Vergesst doch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Teilen ist schwierig, stimmt's? Ist Teilen schwierig? Na, mit Menschen, die du liebst, ist es nicht schwierig, oder? Aber wenn jetzt Leute mit dem Schiff aus Afrika zu uns rüberschwimmen und wollen von unserem Geld etwas haben, ist schwierig, oder? Da wird Teilen schon schwierig. Also Teilen ist dann gut, wenn es irgendwie gut ist, ne? Aber wenn jetzt, ich überziehe jetzt bewusst, aber wenn jetzt die Schmarotzer kommen, ne, die nur eins wollen, unser Geld. Also, ist es dann noch teilen? Würde Jesus Unterschiede machen? Würde er sagen, naja, die Familie, die jetzt da sich ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, über das Mittelmeer hier rüber geschwommen ist, hätte Jesus zu ihnen gesagt, naja, also ihr seid, glaube ich, eher Schmarotzer da. Das ist eine Riesenherausforderung, Leute, dieses Teilen. Wir sind ein stinkreiches Land. Uns geht's hauptsächlich hohe Strompreise, Bürokratie, Wirtschaftswachstum. Und den Leuten geht's einfach ums nackte Überleben. Das ist denen wurscht, wie wir darüber denken. Die sagen sich einfach, dort gibt's Essen, Trinken, Nahrung, Kleidung, Wohnung, da will ich hin, weil ich hier in einer Blechhütte wohne. Und dann bin ich konfrontiert mit diesen Aussagen, das sind alles nur junge Männer, die wollen... Selbst wenn es die Wahrheit ist, Leute. Herr, du wirst dafür sorgen, dass ich genug zu essen habe, genug zu trinken, Wohnung, Auto, du wirst dafür sorgen. Und wenn wir teilen, das ist eine Verheißung in der Bibel, dann lässt sich Gott nichts schenken. Aber der entscheidende Punkt ist, teilen soll vom Herzen kommen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jetzt muss ich anfangen, mich zu ändern, Leute. Ich will nicht mehr auf diese Leute rumtrampeln. Ich will es nicht mehr. Ich will anfangen, sie zu lieben. Weil mein Pastor und Mentor Wolfgang Berger zu mir vor 20 Jahren gesagt hat, ich sage euch jetzt mal, was er vor 20 Jahren zu mir gesagt hat. Weil wir Deutschen zu faul sind, ins Ausland zu gehen und den Menschen das Evangelium zu bringen. Deswegen wird Gott die Welt verändern, dass die Menschen zu uns kommen, damit wir es als Deutsche leichter haben, ihnen direkt vor unserer Haustür das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt... 20 Jahre später ist die Realität da, die dieser Mann damals schon gesehen hat. Und jetzt haben wir nichts Besseres zu tun, als uns über die Leute aufzuregen, die da kommen und in unser Sozialsystem einwandern. Sie wandern in unser Sozialsystem und der Söder schreit und die Weidel schreit und mittlerweile schreien doch dann schon alle, ne? Und wir schreien mit. Wir sind der Gegenpol, Leute. Wir wollen Menschen, egal aus welchem Grund sie kommen, lieben. Auch wenn es ganz schwer fällt. Mir fällt es auch schwer. Wisst ihr, mir gefällt es auch nicht, wenn fremde Religionen bei uns einwandern. Aber wir in Deutschland brauchen uns nicht zu rühmen, dass fremde Religionen bei uns einwandern, weil wir selbst alle schon vom Glauben abgefallen sind, bevor die fremden Religionen eingewandert sind. Und deswegen brauchen wir Jesus. Und wir müssen Gutes tun. Und deswegen, wenn du jemanden triffst, der in deiner Nachbarschaft ist, der gekommen ist aus einem anderen Land, dann tu ihm doch einfach mal Gutes. Damit er spürt, hier ist jemand, der hat Jesus lieb, der tut mir Gutes, der meint es gut mit mir, der grenzt mich nicht aus, der stempelt mich nicht ab als jemand, der in sein Sozialsystem eingewandert ist. Wäre doch schon mal ein Ansatz. Trotzdem unbequem ein bisschen jetzt, oder? Yes. Und dann hört auf eure Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Ist natürlich schwierig, wenn das der Pastor selbst immer predigen muss. Aber es steht einfach da und es tut denjenigen, die in der Gemeinde Leitungsverantwortung haben. Da geht's nicht nur jetzt um Pastoren oder Vorstände oder Älteste oder sonst was. Hier geht's einfach um Menschen, die in der Gemeinde von Gott Führungsverantwortung bekommen haben. Dass wir mit diesen Menschen, das heißt ja nicht, dass das für jemand, der jetzt Führungsverantwortung hat, nicht gilt, sondern auch ich bin angehalten für die Frauen und Männer, die Lisi zum Beispiel macht heute Kinderdienst. Sie leitet den Kinderdienst. Und da ist es an uns, die Lisi so zu behandeln, dass sie ihren Dienst in Frieden tun kann und nicht Angst haben muss, was falsch zu machen oder sonst was. Leute, ich habe Gemeindezerstörungen erlebt, wo die Leute angeschossen worden sind, haben schlaflose Nächte gehabt bis hin zum Burnout. Da war von der geschwisterlichen Liebe oder Gastfreundschaft ganz abzusehen, überhaupt nicht mehr an irgend sowas zu denken. Und es muss im Prinzip eine Grundhaltung in uns sein, dass wir den Frauen und Männern, die in Führungs- und Leitungspositionen in der Gemeinde sind, angefangen beim Lobpreis, über den Kinderdienst, über die Ältestenschaft, über die Vorstandschaft, dass wir mit denen ganz besonders behutsam umgehen, damit sie ihren Dienst immer gut machen können. Natürlich ist es statthaft und angebracht, Verbesserungsvorschläge zu machen. Absolut. Für mich wäre es katastrophal, wenn mir nie jemand irgendwelche Verbesserungsvorschläge machen würde. Aber es soll genau in dieser Art und Weise geschehen. Es sind Geschwister, geschwisterliche Liebe. Man muss das Gute im Prinzip sehen, das dahinter steckt, und dann kann man im Prinzip führen und leiden. Und jeder aber, jetzt kommt die andere Seite der Medaille, der in leidenden und verantwortungsvollen Positionen ist, egal ob es Kinderdienst ist, Jugendarbeit, Royal Ranger, Lobpreis, Predigt, jeder und jeder wird sich für das, was er da getan hat, vor Gott verantworten müssen. Ja, wenn du im Kinderdienst tätig bist, wird Gott, wenn du diese Führungsverantwortung hattest, dich irgendwann mal fragen, was hast du damit gemacht? Und wenn du im Lobpreisdienst, wird Gott dich speziell fragen, was hast du mit dieser Führungsverantwortung, die ich dir gegeben habe, getan? Das wird oft uns als Leiterinnen und Leiter manchmal gar nicht so bewusst, dass wir, wie es das Wort hier sagt, dafür auch vor Gott Rechenschaft abgeben werden müssen. Ja. Und damit wir das gut tun können und gut führen und leiden können, sollen eben die Menschen, die wir führen und leiden, mit uns sehr liebevoll und behutsam umgehen, damit im Prinzip niemand zerstört wird oder seelisch unter seelischer Grausamkeit leiden muss. Leider gibt es in Gemeinden. Ja. Geschwisterliche Liebe, Gastfreundschaft, an die Gefangenen denken, die Ehe in Ehren halten, genügsam sein, an die denken, die uns geführt und geleitet haben, nicht von fremden Lehren mitreißen lassen, Jesus dankbar sein als Dankopfer, Gutes zu tun und auch die Führer in der Gemeinde hören, ihren Weisungen, sich ihren Weisungen fügen. Herr, ich bitte dich jetzt einfach, auch wenn das ein oder andere tatsächlich vielleicht unbequem ist oder ja vielleicht in mir und in uns irgendwo auch an Kritikgeist anregt, keine Ahnung, Herr, was hier jeder denkt und fühlt jetzt. Aber ich möchte einfach dich bitten, dass du uns Impulse schenkst durch diese Bibelstelle, die wir jetzt gelesen haben. Und uns nicht überforderst, das magst du eh nicht, Herr, weil du dasselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Aber du möchtest jetzt die Menschen hier von dem einen oder anderen Punkt einfach überzeugen, Herr, oder ihnen Hilfestellung geben und sagen, hey, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, diesen Punkt gehen wir mal gemeinsam an. Halleluja. Lass uns da gemeinsam helfen, dass du wachsen kannst. Halleluja. Denn Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Im Namen Jesus. Amen.